SWR 2 Forum.
Kopfgewächse. Was sagen uns Frisuren? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Niemand außer den Glatzköpfen weiß genau, wie viele Haare er oder sie auf dem Kopf hat. Im Durchschnitt sollen es 120.000 sein. Blonde, braune, schwarze oder rote. Inzwischen können sie aber auch grün oder blau oder pink sein, ganz abgesehen von den weißen, die ein besonders heikles Thema sind. Egal ob Natur oder gefärbt, die Haare signalisieren was. Sie sind der Rahmen des Gesichts und das Gesicht ist nun mal die entscheidende Körperpartie, die wir bei unseren Mitmenschen anschauen. Bloß, was genau signalisieren die Haare bzw. die Frisuren? Christian Janecke, Sie lehren Kunstgeschichte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Sie sind hier sozusagen unser wissenschaftlicher Haarspezialist. Haben die Haare eigentlich bloß eine biologische Funktion oder hat sie die Natur uns geschenkt, damit wir spielen können und Aufmerksamkeit erregen?
Naja, was die Natur und warum sie es uns geschenkt hat, das bleibt wahrscheinlich dem Reich der Spekulation überlassen. Aber es ist ganz sicher heute und soweit wir zurückblicken können, nicht nur eine Angelegenheit der Natur und mithin Gegenstand der Biologie, sondern auch der Gesellschaftswissenschaften, aber eben auch zum Beispiel der Kunstwissenschaften oder der Kulturwissenschaften. Denn das eine ist ja das Haar, das Natur ist, mehr oder weniger, das uns entwächst, entsprießt, nicht anders als Horn an den Fingernägeln. Und das andere ist natürlich das Haar als gestaltetes und damit als Artefakt, ja, in der Frisur. Auch wenn es von immer weiteren Haaren sozusagen naturaliter durchlaufen wird, kann eine solche Frisur ja konstant bleiben. Mitunter bei den meisten Menschen, wenn man sich umblickt in seine Bekanntschaft, sogar über viele Jahre oder Jahrzehnte hinweg, anders als die Kleidermode. Das heißt, damit können einhergehen Identitätsprojekte, bestimmte Formwünsche oder Formphantasmen oder auch Formvermeidungen. Insofern ist das alles natürlich auch Gegenstand der Kulturwissenschaft.
Ich frage noch mal kurz nach, weil es hat mich jetzt tatsächlich gewundert, dass Sie die Biologie so umschifft haben. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Weil normalerweise denkt man ja doch nach Sonnenschutz oder so etwas.
Also tatsächlich habe ich es mir zu leicht gemacht. Sie haben völlig recht. Ich meine, Haare sind etwas Körperliches. Ja, wie ich schon sagte, sie entwachsen oder entsprießen dem Körper. Aber zugleich tatsächlich werden sie etwas anderes. Sie werden gebündelt und sie werden dann Ausdrucksträger. Man kann natürlich sagen, man kann nicht kommunizieren. Mhm. Die zum Beispiel von Ihnen vorhin erwähnte Glatze. Ja, die Glatze ist zum Beispiel sicherlich kein Haar. Man könnte sie geradezu als Abwesenheit des Haares, als gewollte oder ungewollte definieren. Aber sie ist nicht eine Abwesenheit einer Frisur. Wir wissen zum Beispiel von irgendwelchen Nazi-Glatzen oder von Kulturglatzen oder aus anderweitig Gründen, sozusagen geschorenen Häuptern, hat sie durchaus einen Frisurausdruck.
Da machen Sie ein weites Feld auf, das wird sicher sehr spannend werden. Ich denke gerade, wenn ich so Jugendfotos von mir rauskrame, aus der Zeit der Pubertät zum Beispiel, und das ist jetzt 45 Jahre her, dann gibt's immer einen Schrei bei den Betrachtern. Die Haare! Ja, tatsächlich, wer damals in sein wollte, trug die Haare mindestens schulterlang. Und zwar aus Protest gegen die Eltern, gegen das Establishment, gegen alles, was nach Tradition und festen Regeln roch. Man wollte ja doch Teil der Revolution sein oder der Revolte wenigstens. Philipp Tingler, Schriftsteller mit Wohnsitz Zürich. Waren Sie auch mal ein Langhaariger?
Also auf jeden Fall habe ich ein bisschen mich gewundert, als Herr Janecke eben gesagt hat, in seinem Bekanntenkreis, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Frisuren über lange Phasen konstant. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen aus meinem Bekanntenkreis und auch für mich selbst nicht. Ich hatte jetzt nie wirklich lange Haare, aber ich habe recht häufig die Frisuren gewechselt und fand das auch immer Teil der jeweiligen Phase, in der man sich befand, wie Sie das vorhin schon gesagt haben.
An sich ist ja der Wechsel selbst schon das Zeichen. Also nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, aber bei Frauen natürlich ganz besonders. Wenn sie plötzlich mit einer anderen Frisur kommt, dann ist sofort ein Aufschrei. Ach, die Haare, ganz neu, will sie ein neues Leben anfangen oder so.
Also das Interessante ist wirklich, dass es gerade in der Sphäre der Politik, aber nicht nur dort, sondern auch zum Beispiel in der Modewelt, als Zeichen von stilistischer Kohärenz gilt für Frauen, wenn die Frisur eigentlich nie gewechselt wird. Schauen Sie Anna Wintour an, immer die gleiche Frisur. Diana Vreeland.
Naja, wir haben eine Kanzlerin, die mit dem Frisurenproblem einstieg in die Politik und dann lange Zeit als das Mädchen mit dieser komischen Topfrisur gesehen wurde. Und irgendwann hat sie es dann mal wahrscheinlich auf Rat von Stilberatern geändert. Und das war wahrscheinlich der dramatischste Frisurenwechsel in der Politik.
Aber seitdem hält sich Frau Merkel an dieser Frisur fest, nicht wahr? Wir haben doch schon über Jahre eigentlich keinen Frisurenwechsel mehr bei der deutschen Kanzlerin erlebt.
Wie politisch sind Frisuren, wenn wir jetzt schon in dieses Feld gehen? Politik und Haare ist ja ein bisschen heikel. Auch Bundeskanzler Schröder hat ja sogar einen Prozess geführt, weil ihm nachgesagt wurde, er färbe seine Haare. Und das hat ihn dermaßen in Rage gebracht, nicht? Das erinnern wir noch.
Naja, also ich meine, Schröder hat sich seinerzeit in Talkshows die Frage gefallen lassen müssen, ob er nachdunkelt. Und die Tatsache, dass er danach gefragt wird, sagt vielleicht viel über die Formenunlust des deutschen Fernsehens und der deutschen Kultur überhaupt, im Gegensatz vielleicht zur französischen oder englischen oder auch italienischen. Aber die Tatsache, dass er sich darüber aufregt, weil er insinuieren muss, dass man ihn gewissermaßen der Unaufrichtigkeit bezichtigt, ja, das wiederum verrät etwas, finde ich. Soweit müsste man jetzt tatsächlich ausholen, weil man kann es nicht noch leichter erklären, als es ist. Das führt zurück im Grunde genommen auf die Verbürgerlichungsprozesse von vor gut 200 Jahren, ja, als tatsächlich die Haare ein Projekt der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit wurden. Und seither ist es tatsächlich so, dass die Männer, besonders die Männer, mehr als die Frauen in der Frisur nichts zeigen dürfen oder sollen, als was tatsächlich stattert auf den Köpfen. Und es deswegen tatsächlich als ein Zeichen des Inauthentischen, ja, regelrecht der Maskerade, der unstatthaften Maskerade, bewertet wird, wenn dort gefärbt wurde. Und falls gefärbt wird, das sieht man, ist typischerweise bei Männern so, dass die Haare relativ auffällig gefärbt werden, nur dass man gleichsam sieht, dass da ein Farbveränderungswunsch sozusagen die Feder oder den Pinsel in dem Fall führte. Ganz im Unterschied zu Frauen.
Das müssen wir gleich noch ein bisschen erklären und vielleicht historisch sogar ausholen, weil Sie sagen Ehrlichkeitsprojekt, bürgerliches Ehrlichkeitsprojekt. Da kommen wir also aus der Perspektive zunächst mal des französischen Hofs und der Perücken, ja?
Ja.
Das war die Unehrlichkeit.
Ja gut, aus der Sicht, sagen wir mal, sich verbürgerlichenden Gesellschaft, also in Frankreich nach der Französischen Revolution, da gibt es ja einige Rückschläge und in Deutschland dann auch verstärkt, also mit der Romantik könnte man sagen und dem Biedermeier, dann ist das tatsächlich ein Projekt, wo man retrospektiv, ja überhaupt der Begriff des Barock, auch als Negativbegriff, etabliert sich ja dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert, wo man retrospektiv diese Frisuren des Rokoko, das ist die höfische Mode, besonders bei den Damen, aber auch den Herren, wo man sie malifiziert. Es ist ein Projekt der Absetzung, um stattdessen etwas anderes zu machen, etwas Aufrichtiges.
Ich würde gerne einen drastischen Sprung in die Gegenwart unternehmen, weil gerade mit Blick auf Frankreich hatten wir vor kurzer Zeit das sogenannte Coiffeur-Gate, was Präsident Hollande betroffen hat, ja, der sich für offenbar knapp 10.000 Euro, glaube ich, im Monat einen Friseur in Bereitschaft hielt, um diese Haare zu pflegen, die jetzt ja auch nicht mehr so wahnsinnig zahlreich bei ihm vorhanden sind und die auch, das ist jetzt nur meine unmaßgebliche Privatmeinung, aber die auch einen leicht getönten Eindruck machen, möchte ich ganz vorsichtig sagen.
Genau.
Insofern ist es doch interessant, dass sich hier offenbar Änderungen abzeichnen. Ich meine, wir sprechen seit über einem Jahr über die Haare von Donald Trump. Hillary Clinton hat damals vor diesem Jahr, als wir alle noch das ganz amüsant fanden, dass Herr Trump sich bewirbt um die US-Präsidentschaft, diese Bewerbung begrüßt mit den Worten, endlich ein Kandidat, über dessen Haare noch mehr geredet wird als über meine. Das heißt, wir erleben doch offenbar, gerade was die Männer angeht, die Männer in der Politik, einen Wechsel der Bedeutung von Haaren.
Und wie erklären Sie sich das?
Ich erkläre mir das einfach mit einer zunehmenden Wichtigkeit der äußeren Erscheinung überhaupt, der zunehmenden Verfügbarkeit von Variablen der äußeren Erscheinung. Es ist heutzutage nicht mehr nur für Spitzenpolitiker, sondern eigentlich für breiteste Kreise ist eine erhebliche Palette an Körpermodifikationen zugänglich und auch zulässig, wenn Sie so wollen. Und das führt dazu, dass bestimmte Optionen, die früher eigentlich entweder nicht wichtig oder indiskutabel waren, heute wahrgenommen werden. Ich meine, denken Sie an Herrn Berlusconi. Da fragt man sich doch, was war dieses Projekt? Das waren doch Haare, mit Verlaub, die sahen ein bisschen aus, als wären sie mit einem Edding 3000 aufgemalt. Und dann fragt man sich doch sofort, ist das gewünscht? Ist das intendiert, dass man hier wirklich sieht, dass ein Aufwand unternommen worden ist? Das ist so, wie manche Menschen ja auch zum Beispiel ihre Maßnahmen der plastischen Chirurgie bewusst ausstellen. Da geht es nicht um Natürlichkeit, sondern da geht es darum, zur Schau zu stellen, dass man sich zum Beispiel was leisten kann. dass man sich eine neue Nase leisten kann oder eine Haartransplantation leisten kann.
Kommen wir gleich
ja,
zu.
Aber ja, auch ein früher sehr schambesetztes Thema.
Oh ja, heute auch noch. Aber tatsächlich diese Aufmerksamkeitsfixierung, ich glaube an dem letzten Beispiel kann man es auch ganz gut sehen, hat sicherlich etwas mit Medientechnologie zu tun. Wir leben in der Zeit des Großbildes, der Zoom auf das Gesicht und natürlich auf die umgebenden Haare ist eben auch politisch viel wichtiger geworden.
Ja,
aber nicht nur politisch. Schauen Sie mal, die Fußballspieler, die sind normalerweise zum Kicken da. Man hat die aus einer gewissen Distanz gesehen. Man hat gesehen, fliegt der Ball ins Tor und wie elegant hat er den Fallrückzieher gemacht oder sonst etwas. Aber mittlerweile, der Herr Pogba hat sich so eine merkwürdige Rasur in seine Haare gemacht, die dann irgendetwas bedeutet. Auf der rechten Seite ist, glaube ich, sogar der gallische Hahn zu sehen. Das sind ja alles Dinge, die man früher auf dem Fußballplatz gar nicht wahrgenommen hätte, wenn wir nicht diese fantastischen Kameras und diese Großaufnahmen ständig hätten.
Gut, aber bei Sportlern sind die Haare natürlich Teil des Sportlerkörpers. Und die Bedeutung des athletischen Körpers als Leitbild und als Rollenvorbild ist eine ganz andere als noch vor 20, 30 Jahren. Das heißt, die Frisur eines Fußballers ist nur Teil der gesamten Erscheinung dieses Fußballers und dessen, was der Sportlerkörper und was der athletische Körper für die heutige Gesellschaft bedeutet. Da geht es nicht mehr nur um Fußballspieler und um Tore und um Ergebnisse.
Ich würde Ihnen recht geben, Herr Tingler, es gibt tatsächlich eine große Diversifizierung, glaube ich, was Frisuren betrifft und natürlich auch was die medialen Auspizien, unter denen sie getragen, gezeigt, kommuniziert werden betrifft. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Die Frage ist, die wir uns aber beide stellen müssen, ich bin nur nicht so sicher wie Sie, ob sie dadurch auch wichtiger werden. Viele Dinge, die so gewissermaßen ubiquitär oder omnipräsent werden, werden dadurch ja dann auch müßig. Sie sind irgendwann auch veralltäglich und es lohnt nicht mehr sozusagen.
Ja, aber wie wichtig finden Sie die Haare bei Donald Trump?
Ich wusste, das kommt hundertprozentig Donald Trump. Ja, aber nochmal zu den Fußballern zurück. Das ist ein wunderbares Beispiel. Es gibt solche Leute wie Ronaldo zum Beispiel, der sich als so ein plastifizierter Schönling, irgend so ein Ken des Fußballs inszeniert. Es gibt alle möglichen anderen Frisuren.
Ich finde das gar nicht so abwertend.
Es gibt doch, nein. Es gibt auch, ich habe nichts gegen Schönlinge. Aber gerade im Bereich des Fußballs, wenn Sie die Matten sehen zur Zeit von Paul Breitner und Uli Hoeneß und so weiter aus den 70er Jahren, da hatten fast alle diese lange Matte gehabt. Jetzt ist das sehr, sehr diversifiziert. Es gibt die unterschiedlichsten Haarlängen, die unterschiedlichsten Farben, Färbungen, Formungen der Haare, private Botschaften, Messages, die sozusagen eingeschrieben werden oder einrasiert werden sozusagen in das Haar. Das ist ja eigentlich eine Diversifizierung. Das heißt, die Leute können das mit ihren eigenen, sei es mit ihrem Sportlerkörper oder mit ihrem athletischen Projekt überhaupt, amalgamieren. Man kann sich aber auch weitgehend sozusagen daraus halten. Ja? Das, was Kant mal gesagt hat, es ist besser ein Narr in der Mode, als einer außerhalb derselben zu sein. Ja? Das ist sozusagen heute auch Ultima Ratio für die Fußballer. Es ist ja nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Irgendwas trägt man auf dem Kopf. Selbst wenn man eine Glatze trüge, würde sie kommunizieren.
Und sie können sich immer raushalten, das stimmt. Aber das, finde ich, widerspricht jetzt nicht der Feststellung, wir sprechen hier über Haare.
Da
über
haben Sie
Haare
recht.
Auch von Politikern. Warum tun wir das denn? Das
ist tatsächlich so. Vielleicht gibt es ein allgemein gestiegenes Interesse an Themen des Boulevards oder an Themen des Körpers, der Mode und so weiter. Und vor allen Dingen ist es nicht mehr so klar stratifiziert wie früher, ob das eine Sache nun zum Beispiel der Hetero- oder der Homosexuellen oder der Frauen oder der Männer ist, sondern da interferieren tatsächlich die Interessenfelder und auch die Zukunftsfelder auf solche Phänomene.
Mehr der Männer, was unsere Männerrunde hier übrigens beweist. Denn in Deutschland gehen Männer inzwischen häufiger zum Friseur als Frauen.
Also Herr Müller, ich habe diese Statistik nicht gelesen, aber ich kann es aus früheren Zeiten, kann man es damit gut erklären, dass nämlich die Selbstexpertisierung der Bevölkerung eine drohende Gefahr immer für die Friseure, die davon leben, dass die Leute nicht in der Lage sind, sich selbst die Haare zu schneiden oder zu frisieren. Diese Selbstexpertisierung nimmt dramatisch zu, wenn die Frisuren kürzer werden. Da Männer im Durchschnitt immer noch die kürzeren Frisuren haben, müssen die öfter nachgeschnitten werden, damit sie sozusagen in Fassung oder in Fasson bleiben, während langes Haar eher, ich sage eher, nicht überall, aber eher, sagen wir mal, auch selber auf eigene Faust gekürzt.
Was heißt Selbstexpertisierung? Das heißt aber nicht selber machen.
Kann es auch heißen, infolgedessen.
Denn
infolgedessen lernen wir ja alles selber machen.
Da kommt ja noch eine Komponente hinzu, die müssen wir, glaube ich, ansprechen. Das ist ja der Besuch beim Friseur, das ist ja eine heilige Handlung. Und eben nicht nur für Frauen, sondern durchaus auch für Männer, die, wie wir gehört haben, inzwischen sehr häufig, also sogar häufiger vielleicht als Frauen, in Deutschland jedenfalls, ich betone in Deutschland, in anderen Ländern ist es anders, zum Friseur gehen. Nicht nur, um sich rasieren zu lassen, oder die Haare schneiden zu lassen. Ja, warum gehen Sie zum Friseur, Herr Tingler? Ich glaube, nach unserer Sendung haben Sie einen Termin.
Ja, das stimmt. Durch einen drolligen Zufall werde ich direkt nach dieser Sendung zum Friseur gehen und ich freue mich schon darauf. Ich gehe wahnsinnig gerne zum Friseur. Ich gehe auch oft zum Friseur. Das stimmt. Warum ich gehe? Naja, einerseits natürlich, um meine Haare in Form zu bringen, aber dann auch einfach, weil ich finde, dass es angenehm ist.
Ist es auch eine Plauderstunde? Ist es auch irgendwie ein kommunikativer
Akt? Naja, wissen Sie, ich quassel sowieso die ganze Zeit, ob ich jetzt beim Friseur bin oder beim Einkaufen oder im Flugzeug sitze. Das ist jetzt nicht wirklich erheblich für mich.
Entschuldigung, wenn ich kurz einschalten darf. Ich gehe selber nicht zum Friseur seit langem, aber als Wella tatsächlich vor vielen Jahren mal eine Dozentur bezahlt für mich, die ich an der TU Darmstadt hatte und ich in einer WDR-Sendung, ich glaube Planet Wissen war es, gesagt habe oder verlautlicht, dass ich selber die Haare schneide, haben sie gesagt, sind Sie wahnsinnig, Sie können alles sagen über Haare, ja, aber nicht das, wenn die Leute erfahren, wie einfach es ist, das selber zu machen, dann gibt uns das.
Aber Herr Jannecke, dem möchte ich mich gern anschließen. Sind Sie wahnsinnig? Sie schneiden sich die Haare selbst? Wie geht denn das bitte?
Lieber Herr Tingler, wenn Sie sagen, dass Sie zum Beispiel gerne da plaudern, tatsächlich wird dort viel geplaudert und es gibt ja diese berühmte Anekdote, ich glaube es war Karl der Große, eben, den der Barbier fragt, Kaiser, wie willst du deine Haare geschnitten haben? Und er antwortet, schweigend. Ja,
also ja, aber die Friseure galten
von all das her als geschwätzig.
Herr Jannecke, es gibt so viele Damen und auch Herren, die gar nicht gern sprechen beim Friseur. Und ja. Es ist von einem Etikettenstandpunkt her absolut zulässig, dass sie einfach sich über die Frisur verständigen und dann nicht konversieren. Das bleibt ihnen überlassen.
Okay. Ich meine, Tillmann Allert, Kultursoziologe aus Frankfurt, hat das sehr schön als die Emphase der Selbstberührung auch nochmal aufgearbeitet. Er hat völlig recht.
Es ja, gibt viele, kommt ein die sinnlicher dort, Aspekt hinzu, ja, besonders beim Aspekt, Haare waschen.
Auch ein seelischer, natürlich, genau, beides kann eine Rolle spielen. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass unter Umständen über nichts oder nichts Wichtiges geredet wird. Wir leben in Deutschland ja in einem Land des Inhaltismus und wenn es einfach nur um die Form geht, darum sozusagen die Kieferknochen redend in Bewegung zu halten, ist auch das vielleicht schon ein Zivilisierungsfortschritt.
Ich komme mal zurück zu unserer großen Ausgangsfrage. Ich hatte vorhin meine langen Protestfransen aus der Jugendzeit erwähnt. Wir könnten vielleicht mal ein bisschen durchdeklinieren, was das überhaupt sollte. Was ist mit den langen Haaren? Und die sind jetzt weg. Und wenn heute einer lange Haare trägt, da ist doch kein Protest mehr mit verbunden, oder?
Nein, nicht mehr per se. Wir leben ja in einer Zeit der Hipster-Pseudo-Ironie. Da können Sie eigentlich gar keine Zuordnung mehr vornehmen aufgrund der Haartracht, weil es alles auch auf eine sehr vordergründig plakative Art ironisch gemeint sein kann.
Dann sind aber Interpretationen, die wir zum Beispiel bei Politikern schon hatten, auch hinfällig. Trump wurde schon erwähnt.
Ja, aber wofür sind denn, das ist doch interessant, wofür stehen denn die Haare
genau,
bei Trump?
Genau.
Was würden Sie sagen?
Wilde Mähne, unbezähmbar, triebhaft.
Also ich finde, man kann, kann eben die Signale sehr unterschiedlich lesen. Ich finde, man kann das, was Sie jetzt als Deutung angeboten haben für die Frisur von Herrn Trump, ist durchaus möglich, legitim, aber das kann man auch ganz anders lesen. Sie können auch sagen, das ist jemand, der Haare zum Beispiel nicht unbedingt mit Wildheit, sondern mit Männlichkeit assoziiert, mit der Disziplin und Durchsetzungsvermögen und für den es deswegen wichtig ist, volles Haar zu haben.
Völlig einverstanden.
Also zum Teil
geht in eine ähnliche Richtung.
Einschalten darf bei Donald Trump
jetzt.
Also jetzt kommt es ja doch wieder. Also das kann alles sein, was Sie beide sagen, aber es kann natürlich auch sein, dass da vieles schiefgegangen ist und dass dann eben die Leute dann nicht mehr rauskommen. Aus bestimmten Frisuren kommt man, zumal wenn man eine Figur des öffentlichen Lebens ist und eine so umstrittene wie Trump, dann kommt man da auch nicht mehr raus.
Das finde ich eine wahnsinnig faszinierende Theorie.
Und das Problem ist, dass Trump tatsächlich wahrscheinlich schütteres Haar hat. In irgendeiner Weise ist es wahrscheinlich kaputt tupiert, kaputt frisiert, kaputt gerettet. Ja. Früher nannte man das immer eine Sardelle, wenn man versuchte, mit dem Haar möglichst lange Wege über den Kopf zu bescheren, damit sozusagen noch volles Haar vorgetäuscht wird.
Aber es ist Sekunde, keine Vortäuschung.
Eben nicht. Genau, das ist nicht die Sardelle, richtig. Sondern es ist gewissermaßen der Schiffbruch, den eine Frisur erlitten hat, der dann ehrlich, aber auf Dauer gestellt exponiert werden muss. Trump, das ist jetzt sein Markenzeichen geworden.
Also Sie meinen, Herr Jannecke, Herr Trump ist verurteilt, bis zum Ende seiner Tage quasi an der Frisur nichts mehr zu ändern.
Mindestens bis er Hillary Clinton, die das klassische Big Hair trägt, übrigens genauso wie Angela Merkel, nach ihren Anfängen als Ostmädel. Danach kann er die ändern, aber bis dahin ist es Teil auch seines Männlichkeitsprojekts, da würde ich Herr Tingler völlig recht geben, das auch jetzt kraftvoll nicht zu ändern.
Kurze Frage, was heißt Big Hair, weil Sie das gerade erwähnt haben?
Das ist eine besondere Form, mittel- bis länger geschnittenes Haar voluminös zu tragen, besonders bei Politikerinnen. Also zum Beispiel, Margaret Thatcher hatte auch Big Hair.
Aber Hillary Clinton würde ich jetzt nicht mich als Fall von Big Hair. Also
ein strenges Big Hair. Nicht das sinnliche, wallende, dionysische, orgiastische Big Hair, aber das gezähmte, das gezügelte Big Hair schon.
Herr Tingler hat ja vorhin so ein bisschen das Anything Goes propagiert und wollte mir den Wind aus den Segeln nehmen, der ich gerade so Anlauf nahm. Ich bin mir nicht ganz sicher, Herr Tingler, ob es nicht doch was für sich hat. Denn wenn Sie einen Bankangestellten sehen, adrett, frisiert, gescheitelt, Anzug mit so einer kleinen blauen Strähne drin, das sagt doch was. Es ist uns sofort klar, er will sagen, ich bin hier Bankangestellter, aber eigentlich bin ich ein Wilder.
Naja, aber darf ich zurückfragen, ist das nicht eine sehr dann schon wieder oberflächliche und beinahe, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, triviale Lesart von der blauen Strähne?
Also, aber diese ganzen Zuschreibungen sind ja irgendwie trivial, wenn Sie so wollen. Auch im Mittelalter war es schon trivial, die Rothaarigen als sexuell nimmersatte Hexen zu betrachten.
Mein Punkt war eigentlich der, dass Sie als Teenager mit Ihrem langen Haar ja damit ein inhaltliches Zeichen des Protests verbunden haben. Mhm. Und was ich einfach darstellen wollte, ist der Unterschied zu vielen Frisuren heute, die oft auch nur eine ironische Referenz sind oder ein pseudo-ironisches Zitat von zum Beispiel dieser authentischen Geste der Rebellion, die Sie noch mit Ihrem langen Haar verkörpert haben.
Wobei man natürlich in der Selbstanalyse weitergehen müsste und sagen, authentisch war natürlich gar nichts bei einem Jugendlichen. Das waren auch alles nur so spielerisch übernommene Haltungen.
Ja gut, aber Sie haben es gemeint. Sie haben sich damit identifiziert. Es war nichts, was Sie ironisch... Sie haben sich nicht schon immer sofort innerlich davon ironisch oder pseudo-ironisch distanziert, sondern Sie waren für sich davon überzeugt, dass das ihre Haltung ist.
Eben, Reinhard May hat es seinerzeit die Nonkonformistenuniform zwar genannt, aber wie Tingler jetzt zu Recht sagt, es ist so gemeint als Protest gewesen. Und dass die Zeichen oder die Zeichengebung, die Selbstzeichengebung komplexer geworden ist, dass sie einen mitunter ironischen, mitunter verzweifelten Referenzialismus impliziert, dass man also damit anspielt auf anderes oder auch einen ganz spielerischen. Ja, das würde ich genauso sehen wie Herr Tingler. Dafür gibt es ja Beispiele, zum Beispiel der Männerdutt heute, der einerseits könnte sozusagen eine Konzession sein an das längere Haar und an effeminierte Haartragepraktiken, aber andererseits durch diesen Dutt auf dem Kopf erinnert er so ein bisschen an Samurai-Frisuren, erinnert an Kriegerschaft und so weiter, wird dann wieder von Stars getragen, ist also mehrfach kodiert. Aber es gibt ja eine ganze Menge Frisuren.
Ist ein Meta-Zopfpinsel.
Ja, es gibt ja viele Frisuren, die in sich komplex sind. Ich habe zum Beispiel mal eine Untersuchung gemacht über den Fukuhila. Trägt heute kaum mehr jemand vorne, kurz, hinten, lang. Den man wirklich herleiten kann, zumindest in einigen Partien Europas, als eine Frisur, die hinten noch sozusagen die alte Matte hat, ja, und damit sozusagen sich die alte Sinnlichkeit vergönnt, nach vorne hin aber die Kopfballfähigkeit oder die Fähigkeit am Fließband zu malochen suggeriert. Hab das zum Teil auch mal empirisch untersucht. In Ostdeutschland gab es, war es zum Beispiel nicht genehm, zu einigen Zeiten lange Haare zu tragen für Männer in den 70er, frühen 80er Jahren. Und da haben viele genau deswegen diese Frisur getragen, um damit gewissermaßen einen Kompromiss zu haben. Aber natürlich sind die Zeichen feinere geworden. Und die blaue Strähne bei den Bankangestellten im Haar ist alleine noch nicht als Prise des Protests in einer im Übrigen angepassten Frisur zu sehen, sondern auch hier entscheidet, aber das ist jetzt wiederum trivial, aber es geht nicht anders, der Kollege Kontext am Ende. Also es kommt darauf an, ob das zum Beispiel der Chef dieser Bank ist, dann wäre es wahrscheinlich wirklich etwas, was wir interpretieren müssten, oder ob es der Azubi ist. Ja.
Das wäre vielleicht jetzt der Moment, auch zu einer Interpretation eines Problems anzusetzen, das schon mal angeklungen ist. Ich sage noch gar nicht, was ich meine. Ich sage nur, das drittwichtigste Problem des deutschen Mannes nach zu geringem Einkommen und Übergewicht ist Haarausfall. Und
noch vor Impotenz übrigens.
Ja, Sie kennen die Statistiken
auch. Ich habe auch Statistiken gelesen, ja.
Also einerseits betrachtet man die Glatze ja als etwas extrem Mannhaftes, also die Glatze als Potenzbeweis. Auf der anderen Seite ist die Glatze auch immer irgendwie ein Krankheitszeichen, wird so aufgefasst. Es gibt Untersuchungen zum Beispiel, dass Menschen mit vollem Haar viel häufiger zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Also man hat da so Tests gemacht und dieselben Leute einmal mit und einmal ohne Haare ins Rennen geschickt. Und da ist dann deutlich rausgekommen, dass es Vorbehalte gibt gegenüber kahlen Menschen.
Also ich meine, das eine ist tatsächlich der androgenetisch bedingte Haarausfall und dass man sozusagen dieses Manko oder die körperliche Schwäche, die ja überwiegend bei Männern auftritt, wenn sie nicht krankheitsbedingt oder bestrahlungsbedingt in Therapien, zum Beispiel bei Krebs und so weiter auftritt, also eher ein männliches Problem und das sozusagen zu bonifizieren durch Testosteron ist eine schöne männliche Ausrede. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass langes Haar ja auch lange Zeit, über viele Jahrhunderte, viel längere Zeiten als wir sie jetzt erleben, nicht nur mit Jugend, mit Kraft, also vor allem auch mit Macht assoziiert war, dass eben das struppige, kurze, abgerissene, abgeschnittene Haar tatsächlich eine Sache sozusagen der unteren Schichten, des untersten Standes eigentlich war. Insofern ist es schwierig für Glatzenträger und ist es ihnen gewissermaßen auferlegt, und genau das ist ja passiert in den letzten 20 Jahren, ein sehr genau diversifiziertes und ausdifferenziertes Netz an möglichen Antworten und Varianten der Glatze im Verbund mit anderen, zum Beispiel vestimentären Signalen, Signalen des Auftretens und so, oder der Barttracht etwa, zu inszenieren, um auch aus dieser Not eine Tugend und nicht eine Untugend zu machen.
Das ist eigentlich die interessanteste Umwertung im Haarbereich überhaupt, die Abwesenheit von Haaren betrifft, aber von Bruce Willis bis Peter Struck ist das ja fashionable.
Naja, also es ist natürlich schon so, wie bei fast allen Fragen der Erscheinung, dass es leider das nichts mit irgendwie Fairness und Gerechtigkeit zu tun hat. Es gibt Männer, denen steht einfach eine Glatze besser als anderen Männern. Und die Glatze ist ja quasi auch dann, wenn Sie so wollen, das Ende des Weges, oder man beschleunigt das, indem man die Haare, die noch da sind, dann entfernt. Aber es gibt ja da diese Zwischenstufen, die auch unter Umständen eine gewisse Tragik haben, je nachdem, welches Muster dieser Haarverlust annimmt. Ja. Es ist einfach leider nicht besonders fair, wie das dann aussieht und wie das auch wahrgenommen wird von der Umwelt.
Es gibt ja unglaubliche Gegenmaßnahmen inzwischen, nämlich Einflechten von fremdem Haar. Prozeduren, die ein paar tausend Euro kosten.
Ja, Sie können auch die Haare verpflanzen.
Man kann sie auch transplantieren.
Von dem Bereich über dem Nacken, wo sie relativ robust sind, selbst bei Männern, die von Haarausfall betroffen sind, können Sie die Haare transplantieren. Das ist auch relativ aufwendig, aber das ist dann auch immerhin sicherer als andere Maßnahmen, deren Wirksamkeit doch sehr kontrovers ist.
Vor allen Dingen ist es ein gelungenes Umverteilungsprojekt, wo es so viele nicht gelingende Umverteilungsprojekte in unserer Gesellschaft gibt. Ich will mich da jetzt gar nicht genau äußern, aber das gelingt ja wirklich. Und wenn das klappt, ja, dann ist sozusagen auch dem Haar oder der Frisur oder dem Haar, sag ich mal, ja, der Mythos der Irreversibilität, die Sache ja so riskant, aber auch so sexy und so interessant macht für viele, genommen ein Stück weit. Ja,
genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Man wird verantwortlich. Ja, aber damit ist auch dem Menschen natürlich, oder dem Mann in dem Fall, eine zusätzliche Verantwortung auf die Schultern gelegt, weil während man dann früher irgendwann sagen musste, richtig, gut, also das ist jetzt Schicksal, wird ja diese Kategorie des Schicksalhaften, die wird ja immer mehr entlassen, weil die eben Selbstverfügungsmöglichkeiten nehmen zu. Und das heißt aber auch, dass man irgendwie dann auch selbst dafür verantwortlich wird, dass man bitte noch Haare auf dem Kopf hat.
Weil eben Glatze auch sehr modisch geworden ist, gibt es ja viele Leute, die einfach, obwohl sie es gar nicht nötig haben, obwohl kein Haarausfall da ist, obwohl keine Tonsur sichtbar wird, sagen, ich will mir einfach den Kopf kahl rasieren.
Naja, Herr Müller-Ulrich, also so viele Leute gibt es nun auch wieder nicht, die das machen, die volles Haar zur Glatze rasieren. Da sind wir, glaube ich, nicht mehr
so zahlreich. Aber Sekunde, ich meine, das gibt es, Phänomen gibt es schon. Also jetzt kommen wir sagen weg von dieser Schicksalssabotage, die nicht mehr gilt, da wäre ich jetzt ganz bei Herrn Tingler, hin zu einer Glatze, wo keine Notwendigkeit bestand, aus einer Not eine Tugend zu machen. Das ist ja ein Phänomen, weiß ich, Dietrich Dietrichsen würde es vielleicht Selbstunterschreitung nennen. Das machen wirklich wahrscheinlich wenige. Das wäre ja eine Parallele zum Beispiel zu diesem Granny Hair, wo wirklich sehr schöne Frauen, meistens ein bisschen brutschig, eher Bild-Zeitungsleserin als Taz-Leserin, aber sich dann eben tatsächlich grau-weißes Haar zulegen und von hinten denkt man, es wäre so ein Ohmchen und von vorne sieht man, die ist noch ganz attraktiv und ganz prosperiert. Ja. Und diese Möglichkeit gibt es auch, aber sie wollen natürlich, und das zeigt uns ja seit Bourdieu, wissen wir das alle, dass aus großen Unterschiede feine Unterschiede wurde, das wird natürlich dann im Nachgang lesbar für die Rezipienten, für die, denen sie begegnen auf der Straße, und das ist natürlich dann ein feines Signal zu sehen, der hat eine Glatze, der hat sich dafür entschieden, der macht das sozusagen freiwillig.
Ich sprach nur davon, ich wollte nur erwähnen, dass ich persönlich jetzt noch nicht gehört habe, dass der Anteil von Männern mit vollem dichten Haar, die das zur Glatze rasieren, jetzt besonders groß und oder im Steigen begriffen wäre. Dem kann ich mich nicht so ohne weiteres anschließen.
Ja, ich sagte ganz eingangs des Gesprächs, dass oft ein Identitätsprojekt ist, was mit einer bestimmten Frisur einhergeht, dass man die teilweise über Jahre oder Jahrzehnte dieselbe Frisur trägt. Widersprach mir Herr Tingler sofort, in seinem Bekanntenkreis sei das ganz anders. Das kann man sicherlich so oder so sehen, aber Tatsächlich sind ja viele Kleidungsstücke, zumal bei Männern, auch bei Frauen, aber auch bei Männern, so geschnitten worden, wenn man den Anzug zum Beispiel, der aus dem Juste Corps hervorgegangen ist, dann, die sind ja so raffiniert geschnitten, dass man auch, wenn die eigene Figur, der Körper zusammensackt, wenn der Bauch dicker wird, die Schultern erschlaffen und all das, dass sie einem trotzdem noch Halt geben, dass man in einem Anzug immer noch eine gewisse, auch körperlich visuelle Restwürde zu wahren in der Lage ist. Das gilt, mutatis mutandis, ja eigentlich auch für Frisuren. Frisuren sind, den alten Beckett uns angucken oder so zum Beispiel, ja, oder alternde Schauspieler angucken, oftmals das, was von ihnen noch übrig geblieben ist, ja, was gewissermaßen die alte Fassade, ich meine das im besten Sinne des Wortes, ja, von Face, Fassade, tatsächlich noch hält und erhält.
Es gibt aber auch den Fall der tragischen Frisuren und den Fall, das wäre dann das Äquivalent vielleicht von Kleidung, die zum Beispiel dem Alter nicht mehr adäquat ist. Es gibt auch Frisuren, die dem Alter nicht mehr adäquat sind. Es gibt auch Frisurenversuche, wo die Haare gar nicht mehr vorhanden sind eigentlich für die betreffende Frisur. Das heißt, es gibt auch sowas wie Desavouierung durch Frisur.
Aber ja, das sind doch jetzt alles Urteile, die ein ästhetisches Korsett oder sagen wir es gelinder, ein Raster, ein Wertesystem voraussetzen, das Sie vorhin bestritten haben, weil es doch eigentlich sich alles
inwiefern
aufgelöst hat. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, 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 ich würde sagen, es ist schon noch der Fall. Natürlich kann man nicht mehr unbedingt sagen, bedeuten diese langen Haare jetzt zum Beispiel, das ist ein Zeichen des Protests. Aber man kann nach wie vor sagen, jemand, der eigentlich nur noch einen Haarkranz hat, aber diesen Kranz lang auswachsen lässt und den dann noch so überkämmt, dass das ein bisschen pathetisch wird.
Also tatsächlich gibt es schon Frisuren, die wir als bestimmten Lebensaltern angemessen erachten. Das mögen irgendwelche Restriktionen sein. Aber zum Teil hängt es ja wirklich damit zusammen, dass das Haar im Alter schütterer wird, es verliert seine Farbe, wird grau. Und zum Teil verändert sich auch die Kopfform, auch der Anteil von Kopfform und Gesicht, also die Mengenanteile verändern sich ja unvorteilhaft im Alter. Und deswegen, der Begriff des Altgirls ist nicht misogyn, sondern hebt ja vor allen Dingen bei Frisuren darauf ab, dass dann, was weiß ich, so eine Pippi Langstrumpfartige oder 90er Jahre, was weiß ich, Techno-Frisur, ja, bei einer Dame über Mitte 40 dann irgendwann komisch aussieht. Das Gleiche gibt es sicherlich irgendwo auch bei Männern. Das heißt, da werden wir natürlich sehr unsanft darauf wieder zurückgeführt, in welchem Maße die Frisuren zwar Artefakte sind, die wir erhalten, die wir ersinnen, mit denen wir uns in der alten Simmelschen Terminologie distinguieren und identifizieren mit anderen wiederum und von anderen unterscheiden, also differenzieren und so weiter, aber tatsächlich auch Körper gegeben sind und eine endliche Verhandlungsmasse darstellen, leider auch.
Genau, aber mit den größeren Spielraum, die wir ja jetzt schon ein paar Mal festgestellt haben, das heißt, die Möglichkeiten heute einfach größer sind, Haare sogar wieder quasi zurückzuholen, die gegangen sind.
Also die Haare, einerseits die Form, das haben wir jetzt eine Weile besprochen, die Farben sollten wir vielleicht noch ein bisschen unter die Lupe nehmen. Es gibt ja solche Zuschreibungen, also blonde Frauen, wollen gar nicht in die Blondinenwitze verfallen, denn die sind wieder, wie der Herr Tingler zu Recht sagt, wie unterkomplex oder so ähnlich.
Habe ich das gesagt? Okay.
Aber
er würde trotzdem, es sagen.
Ich hätte es gesagt haben können, ja.
Es gibt trotzdem auch wissenschaftlich, psychologisch untersuchte Zusammenhänge, dass blonde Menschen eben anders wirken. Warum ist denn das Blondieren überhaupt noch die gefragteste Dienstleistung beim Friseur?
Ja Gott, da gibt es viele Antworten drauf. Das eine ist sicherlich, blond insgesamt nimmt es ab, glaube ich. Das hängt irgendwie mit der Vererbung der blonden Haarfarbe zusammen. Also es sind relativ wenige Leute blond von Natur aus, genauso wie rothaarig sind es auch weniger. Und es hat sicherlich auch viel mit der Geschichte des Kolonialismus und des Postkolonialismus zu tun und der Begehren, die sozusagen aufgestachelt, die inszeniert oder auch gehegt werden, ganz einfach, in Richtung auf blond. Aber schon allein der Ausdruck Blondine, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dieser Ausdruck ist ja die Versubstantivierung eines Farbadjektivs, ja, dass jemand eine Blondine ist. Das sagt bereits, wie viel Klischee da drin steckt.
Aber das gibt es nur für blonde Haare. Also man sagt auch natürlich Redhead im Englischen, wenn jemand zum Beispiel, oder Ginger. Also sie haben oft die Substantivierung der jeweiligen Haarfarbe.
Genau, und bei rotem Haar war es das Hexenhafte oder das, wo oben der Kopf brennt, brennt unten auch der Busch und so weiter, diese ganzen sexualisierenden Klischees und Übertragungen. Es gab eine Haarphysiognomik, ich glaube in der Schweiz gibt es die heute noch, wo man versucht, nicht aus dem Gesicht, sondern in dem Fall aus den Haaren.
Nicht in Zürich.
Nicht in Zürich, nicht bei Ihnen, Herr Tinger. Ich glaube, das sind andere Kantone, weit weg von Zürich. Tatsächlich versucht, auf den Charakter zu schließen, wissen. Und so unsinnig das auch sein mag und so wissenschaftlich abstrus, es uns allen zu Recht anmutet, spätestens wo Rollen für Filme besetzt werden, wird genau diesen alten Glaubenssätzen sozusagen wieder gefrommt, ja, oder gehuldigt in dem
Aber
Fall.
Heute doch auch schon weniger als noch vor 30, 40 Jahren, oder? Also so Nein. Die blonde Sirene und so, das sind doch auch inzwischen Typen eigentlich, ja. Popkulturelle Stereotype, die auch nur noch ironisch, wenn überhaupt, durchkommen. Natürlich gibt es immer noch diese Aura, die blondes Haar im Besonderen umgibt. Aber ich finde, es ist alles nicht mehr so rigide. Diese Formen und Zuschreibungen, das hat sich alles so aufgelöst und relativiert. Auch in gängigen popkulturellen Formaten sehen wir nicht mehr diese ganz extremen Stereotype.
Das ist richtig, aber wenn man als Beispiel etwa dieser ganzen Computerprogramme, die es heute gibt, um zum Beispiel eine Frisur probehalber dann an der Farbe zu verpassen, die eigentlich dann eine Realisierungsersparnis bereitet demjenigen, der ja dann ziemlich gut, wenn das ein gutes Programm ist, nach ein paar Sekunden weiß, wie er oder sie mit roten oder blonden oder was weiß ich für Haaren aussähe. Und es sie deswegen nicht tragen muss. Früher waren da ja hässliche Irreversibilitäten, zumindest für einige Monate, eingebaut. Oder man ruinierte sein Haar durch das Färben. Das zeigen
Glauben
ja
Sie, der gut. Anteil der Leute, ja? die ihre Haare ruinieren, hat heute abgenommen? Da wäre ich eher skeptisch.
Naja, einerseits, wie gesagt, gibt es diese Realisierungsersparnis. Auf der anderen Seite wachsen damit ja auch die Wünsche ins Kraut oder ins Unendliche. Das heißt, die Leute wissen, was ihnen entgehen könnte, wenn sie bestimmte Dinge nicht täten. Und dadurch wird uns allen sozusagen auferlegt, immer genauer zu unterscheiden eigentlich. Auch hinsichtlich der Farbe können wir uns gewissermaßen nicht mehr auf die natürlich uns gegebene und natürlich verblassende Farbe zurückberufen.
Wenn man sich dieses Haares bemächtigt, politischer Schlenker, dann ist das symbolisch sozusagen der schlimmste Akt der Destruktion. Ich rede vom gewaltsamen Haareschneiden. Ich hatte vorhin diesen Spruch Zöpfe abschneiden erwähnt. Das kam aus der chinesischen Revolution.
Es gab es auch nach der französischen Revolution in Deutschland, als die alten Zöpfe ab mussten. Und wer sie zu früh abschnitt, konnte auch ein Problem bekommen. Es gab ja Ungleichzeitigkeiten sozusagen in den Verbürgerlichungen und auch zum Beispiel in den Militärtrachten, zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland.
Aber es stimmt auf jeden Fall, dass das Abscheren der Haare gegen den Willen etwas sehr Demütigendes und Markierendes verkörpert. Ich habe jetzt gerade kürzlich bei Didier Eribon gelesen, dass er schildert das am Fall seiner Großmutter, den mutmaßlichen Kollaborateuren mit den Nazis in Frankreich, ja. die Haare geschoren wurden.
Ja, die wurden durchs Dorf getrieben mit geschorenem Haar. Ja.
Und das ist natürlich
wie zuvor im Warschauer Ghetto die Leute
geschoren wurden. Ein großes Zeichen der Demütigung.
Es gibt natürlich auch das Haare scheren, das ist sozusagen weniger drastisch, nämlich das Haar abschneiden zum Beispiel, wenn man Nonne wird zum Beispiel oder wenn man
oder im Militärdienst.
Oder beim Militärdienst, gut, da gab es ja kurzfristig mal den Versuch, unter Schmidt war das ja, glaube ich, das Haarnetz zum Beispiel, das hat sich nicht durchgesetzt. Zum Teil ist es mit hygienischen Argumenten umgrenzt worden. Es hatte wesentlich natürlich auch mit einem bestimmten militaristischen Selbstverständnis, ob zwar des sogenannten Bürgers in Uniform seinerzeit zu tun. Also es gibt sozusagen solche Formen der Disziplinierung durch Haarabschneiden bis hin zur Demütigung.
Ich finde, dass sich an den Haaren wunderbar veranschaulichen lässt, was wir hier in unserer spätmodernen westlichen Welt für ein gespaltenes Verhältnis haben zum Begriff der Natürlichkeit. Natürlichkeit wird einerseits als Ideal betrachtet. Es soll natürlich sein, vor allem natürlich aussehen. Ein großer Anteil von Menschen zum Beispiel, die sich plastisch-chirurgisch operieren lässt, möchte, dass es natürlich aussieht. Und mit den Haaren ist es genau das Gleiche. Das heißt, wenn man die Haare wirklich natürlich belassen würde, würden sie so aussehen, dass kein Mensch die Haare sehen will. Das heißt, die Haare werden andauernd manipuliert, aber gerne mit dem Anspruch der Natürlichkeit oder eines natürlichen Aussehens. Und ich finde, hier kulminiert ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Vorstellung und diesem Ideal von Natürlichkeit, das sämtliche Sphären eigentlich unseres Lebens kennzeichnet. Unseren Umgang mit allen Facetten des Aussehens zum Beispiel, aber
ja,
auch
ich geb, ja,
mit also Nahrung. Und
da denkt man natürlich an dieses kantische Prinzip, ja, ohne jetzt wieder in die Vergangenheit, wir bleiben gerne in der Gegenwart, aber diese Idee dessen, was man in der Schönheitsforschung das Dezenzgebot genannt hat. Ja. Kant sprach zum Beispiel von einer Kunst, die Natur zu sein scheint. Ja. Und das ist eben mit wirklich seit 200 Jahren gilt es zum Beispiel für das Schminken von Frauen, die Behandlung von Frisuren und so weiter. Sie sollen Aufwand bergen, kosten, aber sie sollen ihn nicht zeigen, diesen Aufwand. Ja, sie müssen natürlich wirken. Ja,
ja,
wobei also, das ist sozusagen immer ein Konstrukt, was dort stattfindet. Ich sage das ganz wertfrei, aber das ist tatsächlich ein Gebot, dem man immer noch unterliegt. Und es ist selten, selten hat man sich dem widersetzt. Nietzsche, es gibt bei Nietzsche einige Äußerungen. Es gibt im Lob der Schminke zum Beispiel von Baudelaire. Ja, da gibt es den Aufschrei gewissermaßen genau gegen diesen Natürlichkeitszwang, der dann sagt, bringt mich zu den Huren von Paris, die bemalt sind wie die Pfingstochsen. Sie wollen schön sein. Und das erregt mein Erbarmen. Das zieht mich sozusagen zu ihnen. Ja, deswegen haben sie recht eigentlich, weil sie schön sein wollen. Ja, gegen alle Gesetze der Natürlichkeit. Ja. Aber das hat sich im Grunde genommen als Ultima Ratio durch alle möglichen Arten des Auftretens, ja, vielleicht nicht auf dem Christopher Street Day, aber des alltäglichen Auftretens, sagen wir zu 99%, ja, darüber schwebt das.
Würden Sie konstatieren, dass es immer noch einen Zusammenhang gibt zwischen Haaren und Klasse im Sinne von sozialer Kohorte, dass Sie Rückschlüsse ziehen können? Nicht unbedingt vielleicht auf die Botschaften, die mit bestimmten Frisuren gemeint sind, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, aber über die soziale Klassifizierung desjenigen, der die Haare trägt.
Ich glaube, dass es verwendet werden kann als ein Indiz neben vielen anderen und im Verein mit vielen anderen, ja, und in einem Kontext, der eine Situation ist. Wenn man das alles berücksichtigt, dass die Bestecke müssen dann sehr fein werden, dann kann man das gar nicht fortlassen. Selbstverständlich ist es dann immer noch möglich. Aber es sind natürlich feine Unterschiede. Man muss darauf gefasst sein, dass es eben ironische Spielereien gibt, Umkehrungen gibt, Aneignungen gibt. Ein Stichwort wäre diese Metrosexualität, bestimmte sozusagen Eroberungen, modische Eroberungen aus den Köpfen.
Wir sind doch schon bei Spornosexuals, Metrosexualität. Ja, das ist doch schon ein Term von der
viel weiter
Dekade.
Ja, Sekunde, also die Frage, ob man Klassen, ich meine, Klassenzugehörigkeit, das ist ja selber schon die Frage, ob man den Begriff überhaupt heute verwendet. Manche sprechen von Schichten, manche von Milieus.
Ich Kohorte denke, dass man, habe ich auch gesagt.
Oder Kohorte, da denke ich eher an Jahrgangsgruppen, aber wie auch immer. Ich glaube schon, dass es unter Wahrung sozusagen einherspielender und beiherspielender Kontexte und situativer Kontexte durchaus möglich ist, damit weiterhin zu operieren.
Mhm. Ja? Es gibt bestimmte Färbungen, die funktionieren immer noch relativ eindeutig als Marker eines bestimmten Milieus. Es ist interessant, dass nicht alle Frisurentechniken und Stile ironische Verwendung finden, sondern nur einige.
Welche Färbung zum Beispiel?
Wir bewegen uns jetzt hier auf sehr heiklem Terrain und ich muss natürlich alle Einschränkungen, die man politisch korrekterweise immer macht und so weiter und so weiter. Aber ich würde mich jetzt mal ganz weit rauswagen und sagen, dass zum Beispiel ein bestimmtes Henna-Rot Sie als Dame, die das trägt, in einem bestimmten Spektrum einordnet.
Ja,
genau. Ja, also ich könnte mir nur sehr schwer vorstellen zum Beispiel, dass Frau Merkel sich die Haare henna-rot färben würde. Und ich kann mir auch nur sehr schwer vorstellen, dass eine Hipsterette sich ironisch die Haare henna-rot färbt, interessanterweise.
Ja. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen und sagen, die Haare sind eigentlich auch nur eine Art Kleidung, warum sind Perücken nicht viel verbreiteter?
Ich glaube, Perücken sind verbreiteter, als wir denken. Vielleicht nicht unbedingt im deutschen Kulturraum, aber im angelsächsischen Kulturraum zum Beispiel. Es gibt sehr viele ganz bekannte Schauspielerinnen, die regelmäßig Perücken tragen, ohne dass wir das so zur Kenntnis nehmen. Joan Collins zum Beispiel trägt fast immer Perücken. Wussten Sie das?
Ja. Ja gut, es ist so, dass Schauspieler natürlich oder Schauspielerinnen die Möglichkeit haben, sagen wir mal, von den allermeisten Rezipienten nicht live gesehen zu werden, also wenn es jetzt Filmschauspielerinnen sind, aber auch Theaterschauspieler, die aus einer Richtung oder durch das Auge der Kamera gesehen werden, da kann hinterher geschönt werden, es kann korrigiert werden und so weiter. Das heißt, all das, was die Perücke in Verruf gebracht hat, im Grunde genommen, ja, dass man nämlich sieht, da ist etwas Unechtes, da sitzt etwas wie eine Maske den tatsächlichen Haaren oder den tatsächlich nicht mehr vorhandenen Haaren auf. All das entfällt ja unter den Möglichkeiten des Films oder der Bühne.
Perückenqualität ist doch auch sehr viel besser geworden.
Ja, sind besser geworden, aber wir gucken auch, sind auch besser im Hingucken geworden. Und die Zeit der 70er Jahre, wo wirklich viele Frauen auch im Alltag, zum Beispiel in Europa, Perücke trugen, sind wirklich vorbei. Es ist natürlich ein Hilfsmittel dort, wo die Haare ausgefallen sind. Aber im Übrigen sind sie eher in Verruf, würde ich denken.
Und Toupets für Männer?
Ja,
Gott. Ich würde sagen, hier hat die Qualität wirklich Quantensprünge gemacht. Früher hat man ja Toupets eigentlich fast immer erkannt.
Das ist der Punkt. Ich glaube, dass in dem Maße, in dem es nicht erkannt wird, hat es sozusagen unter den Rahmensetzungen unserer jetzigen Kultur, also hier in Europa oder so oder im Westen, hat das Toupet dann eine Chance, wenn es tatsächlich ähnliche Dezenz verspricht, wie es zum Beispiel bei der Zahnchirurgie zum Beispiel oder so möglich ist.
Man möchte, dass seine Haare erkannt werden. Haare sollen Zeichen sein. Manchmal sollen sie unerkannt bleiben. Es ist einfach eine haarige Angelegenheit und das ist vielleicht das Einzige, was man zum Ende dieses SWR2-Forums über Kopfgewächse sagen kann. Über die Frage, was sagen uns Frisuren, haben diskutiert der Kunsthistoriker Christian Janecke und der Schriftsteller Philipp Tingler und die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.